Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dental Starter Podcast. Ich möchte dir in diesem Podcast vor allem Orientierung schaffen, damit du mit Mut und Klarheit deinen ganz eigenen Weg kreieren kannst. Du hörst hier regelmäßig Gespräche mit inspirierenden Gästen, die entweder selbst Zahnärzte oder Zahnärztinnen sind oder dir anderweitig durch ihre Expertise zu deiner Weiterentwicklung helfen können. Meine Mission ist es zu zeigen, dass es den einen Weg nicht gibt und du dir erlauben darfst, deinen ganz eigenen Herzensweg als Dentalstarter oder Dentalstarterin zu gehen. Mein heutiger Podcast-Gast ist 2018 bekannt geworden als jüngste Gründerin Deutschlands. Dr. Lilly Qualen hat mit 26 Jahren auf eigene Faust ihre ganz eigene Zahnarztpraxis neu gegründet. 2 Jahre später wurde sie Mama ihres kleinen Sohnes. Heute steht sie als erfolgreiche Zahnärztin und Mutter mit beiden Beinen und viel Leidenschaft im Leben. Ich durfte ihren Vortrag bei Just Dented hören und mir wurde schnell bewusst, Lilly ist für viele angehende Gründer und Gründerinnen ein großes Vorbild. Ich habe heute mit Lilly über ihren Weg in die Praxisgründung gesprochen, über Höhen und Tiefen der ersten Zeit als Chefin und darüber, wie sie Familie und Beruf erfolgreich unter einen Hut bekommt. Ja, liebe Lilly, du bist die jüngste Praxisgründerin Deutschlands und bist auch noch mit ganz, ganz viel Leidenschaft Mama deines kleinen Sohnes. Und ich habe deinen Vortrag vor 2 Wochen bei Just Dented gehört und habe da wieder mitbekommen, wie sehr du wirklich die Menschen auch inspirierst und motivierst mit den Infos, die du da gibst. Und ich finde es mega schön, dass du immer wieder die Gelegenheit ergreifst, auf so vielen Wegen die Menschen zu erreichen und auch so zu informieren über deinen Weg. Und dementsprechend ist es mega die Ehre und freut mich total, dass ich dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die lieben einleitenden Worte. Das freut mich, ja. Ich war die jüngste Praxisgründerin, jetzt sind ja schon ein paar Jahre vergangen.
Stimmt, aber damals, 2018 war das, glaube ich, genau. Oder? Wo deine Praxis gestartet ist, wurdest du immer und überall als jüngste Gründerin Deutschlands vorgestellt. Ja. Und ich habe dann eben auch ganz, ganz oft gehört, so vor 2 Wochen von den Leuten nach deinem Vortrag, wow, die Lilly ist so mutig, so diesen Weg würde ich mich nie trauen, so früh in die Selbstständigkeit zu gehen. Würdest du sagen, dass du grundsätzlich so ein mutiger Mensch bist?
Nee, ich würde tatsächlich grundsätzlich sagen, dass ich total das Sicherheitsbedürfnis habe. Also bin tatsächlich jemand, der lieber auf Nummer sicher geht und jetzt gar nicht so mutig ist. Nur in dem Fall wurde ich quasi ins kalte Wasser geworfen und dann habe ich mich angepasst und geschaut, dass das alles läuft. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Dann musste man mutig sein auf einmal.
Ja, spannend. Okay, cool. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, wie es dann dazu kam, dass du so jung und so mutig in die Selbstständigkeit gegangen bist. Aber vielleicht lass uns, bevor wir über die Praxisthematik sprechen, nochmal über dich sprechen. So, war dir schon immer klar, dass du heute dort stehen willst, wo du stehst? Hattest du schon ganz, ganz früh dieses Ziel vor Augen oder wie hat sich dein Weg so entwickelt?
Nee, tatsächlich war mir das nicht klar. Also ich war jetzt nie jemand, der so eine ganz klare Vision davon hatte, da stehe ich jetzt in 5 oder 10 Jahren. Ich habe erst relativ spät angefangen mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und so wirklich Ziele zu setzen für die Zukunft. Damals habe ich es mehr oder weniger alles auf mich zukommen lassen. Bin jetzt natürlich im Nachhinein sehr stolz, dass es so gelaufen ist, aber ich hätte es auch selber von mir nicht gedacht, im Studium nicht. Und in der Angestelltenzeit hat sich das ja auch erst entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich selbstständig machen. Wie das dann alles so funktionieren sollte, war mir damals auch nicht klar. Ich habe mich da echt einfach so reinfallen lassen und jetzt stehe ich da, wo ich stehe und wie gesagt, ich bin auch stolz drauf, aber ich habe da jetzt wirklich nicht die Vision von Anfang an gehabt. In 5 Jahren hast du eine eigene Praxis und dann womöglich auch noch ein Kind und einen Hund und 8 Angestellte. Also das war mir tatsächlich in keinster Weise klar.
Wie bist du überhaupt zur Zahnmedizin gekommen eigentlich?
Ja, ganz klassisch. Mein Vater ist Zahnarzt. Und dann hatte ich irgendwie nach dem Abi so ein paar kontroverse Vorstellungen davon, was ich machen möchte. Zum einen war es irgendwie Richtung Jura und Mode und Journalismus und so viele Sachen, die mich interessiert haben. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, so ja, das Leben, was mein Papa führt und was er uns Kindern damit ermöglichen konnte, fand ich doch irgendwie alles in allem sehr schön. Er war mittags immer zu Hause, am Wochenende immer da und abends halt auch immer da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das könnte vielleicht ganz gut passen in das, was ich mir vom Leben vorstelle, weil ich auch selber Familie haben möchte und schon sehr heimatbezogen bin. Das heißt, mir hat es getaugt, so einen Job zu haben, wo man relativ standortgebunden auch ist, wäre jetzt nicht der Typ, um durch die Welt zu jetten. Und von daher dachte ich mir, ach komm, machst halt einfach Zahnmedizin. Und dann war Papa natürlich auch Feuer und Flamme, mich zu unterstützen. Das war ja dann, ich glaube, das ist für Eltern auch irgendwie eine Bestätigung, wenn die Kinder das Gleiche machen wollen.
Wie hast du das Studium erlebt? Wo hast du studiert?
Ich habe in Leipzig studiert. Jetzt im Nachhinein habe ich es wahnsinnig positiv erlebt. Ich weiß natürlich auch, wenn ich realistisch bin, ich hatte auch extrem schwierige Phasen. Ich fand gerade die ersten 5 Semester sehr, sehr hart. Da wurde auch wirklich viel ausgesiebt, hatte ich so das Gefühl. Ne? Da fliegen dann schon auch mal ein paar Leute raus. Da hatte man natürlich schon einen gewissen Druck. Ich muss aber sagen, ich war ganz froh, als es dann in die Klinik ging. Weil da hat es bei mir halt echt so Klick gemacht und es machte auf einmal halt wirklich alles Sinn und ich hatte auch wirklich sehr viel Spaß. Ich hatte natürlich auch Glück mit meinen tollen Kommilitonen, mit denen ich bis heute in Kontakt stehe. Also für mich war es im Nachhinein total toll, aber wie gesagt, wenn ich ehrlich bin, ich hatte natürlich auch so meine Downs und meine Krisen und Zweifel und ist das wirklich was für mich? Nur in der Klinik hat sich dann wirklich der Spaß so in der Arbeit mit den Patienten und dieses Handwerkliche, das hat sich dann sehr bestätigt, weil in der Vorklinik fand ich es alles sehr theoretisch und man konnte sich nicht vorstellen, wie es am Ende ist. Wie war es bei dir? Wo hast du studiert?
Ich habe in Regensburg studiert, ja. Also an sich auch wirklich eine sehr, sehr coole Uni. Also ja. Sehr, sehr viele wirklich auch liebe Assistenzärzte, weil da hört man ja auch immer ja, so ja. Seine Geschichten. Klar, es gibt immer die Ausnahmefälle, aber da kann ich mich nicht beschweren. Und ja, prinzipiell, ich habe ja auch schon einige Folgen darüber gemacht, fand ich schon immer ein sehr, sehr hohes Stresslevel. Mm. Und ich glaube, so dieser Moment, wo es so richtig Klick gemacht hat in der Klinik, den gab es jetzt bei mir halt nicht so wie bei dir. Das ist ja auch so ein bisschen mit der Grund, warum ich jetzt gerade so eher so eine Nische wähle, die halt einfach besser aktuell zu mir passt. Und dementsprechend, glaube ich, genau, war das halt so der Unterschied.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr schade, wenn man das im Studium halt, in den ersten 5 Semestern war ich eher so, oh Gott, ich glaube, ich breche das ab. Mhm. Und in den letzten 5 Semestern war ich halt total Feuer und Flamme. Und da gab es genauso auch in meinem Semester Kommilitonen, die dann gemerkt haben, die ersten 5 Semester genial, total meins. Und dann die letzten total gar nicht ihr.
Ja, ja.
Also das ist dann natürlich immer schade, wenn man das so spät erst erfährt. Da wäre es vielleicht auch sinnvoll im Studium selber deutlich früher in diese Behandlungssituation mit reinzugehen.
Finde ich definitiv auch, weil ich hatte immer so ein Ziel vor Augen, ja, in der Klinik wird es bestimmt nochmal sehr viel konkreter und sehr viel cooler. Und die Arbeit am Patienten hat mir auch Spaß gemacht, aber ich glaube, es ist schon ein sehr, sehr spezifischer Beruf. Mhm. Und dass du halt wirklich dann diese handwerkliche Arbeit am Patienten wirklich machst und dann halt auch genießt, das sollte man echt ein bisschen früher schon rausfinden. Ja. Das stimmt, weil irgendwann ist es halt dann tückisch, weil es schon relativ spät ist.
Da hatte ich tatsächlich Glück. Und Leipzig war eine richtig geniale Stadt. Und also ich sage immer im Nachhinein, waren das so die 5 besten Jahre meines Lebens. Natürlich habe ich jetzt auch die besten Jahre meines Lebens mit meiner Familie, aber es war schon eine geile Zeit. Also ich kann wirklich gar nicht meckern. Mir hat es richtig getaugt.
Wie ging es danach weiter? Du bist dann in die Assistenzzeit. Was war das dann für eine Praxis?
Genau, also ich war ja dann 5 Jahre Leipzig und dann dachte ich mir, ich komme ja aus dem Norden, also aus Timmendorfer Strand, das kennen ja vielleicht ein paar, das ist ja direkt an der Ostsee, da komme ich halt her, es ist ein kleiner Ort, ein kleines Dorf und ich dachte dann nach dem Studium, ach, ich muss nochmal in die richtige Großstadt, weil Leipzig war so mit 500.000 Einwohnern doch recht übersichtlich und das ist für mich wie ein Dorf gewesen, weil es halt so, man hat ständig die gleichen Leute getroffen. Und dann wollte ich unbedingt nach Hamburg und habe mich auch wirklich speziell in Hamburg beworben und bin da relativ schnell fündig geworden, war aber zu dem Zeitpunkt noch total grün hinter den Ohren. Das heißt, ich hatte keine Vorstellung davon, was man als angestellte Zahnärztin in der Assistenzzeit verdienen kann. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie es in der richtigen Praxis abläuft, weil mein Vater hatte schon, während ich noch in der ersten Hälfte des Studiums war, hat mein Vater seine eigene Praxis schon längst verkauft. Mein Papa ist ein bisschen älter. Deshalb war das auch nie eine Option und ich habe bei ihm in der Praxis jetzt auch nicht irgendwie hospitiert oder so. Das heißt, ja, meine erste Assistentenstelle war auch wirklich meine erste konkrete Erfahrung, die ich in einer echten Praxis sammeln durfte. Ich habe mich da auch dann tatsächlich für eine Mund-Kiefer-Gesichtschirurgische Praxis entschieden, weil ich einfach in dem chirurgischen Part mir dachte, da muss man einfach fit sein, gerade irgendwie als junge Frau. Kann es nicht sein, dass man dann an einem kleinen Zahn scheitert, den nicht ziehen kann. Hatte ich aber tatsächlich dann sehr viel Pech mit meinem Arbeitgeber. Also es war ein ganz, ganz schlechtes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und den Mitarbeitern. Im Team gab es sehr, sehr viele ja, sehr viel Unmut und sehr schlechte Stimmung. Die Patienten wurden nicht so behandelt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil mein Credo ist halt immer, die Menschen so zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Und das habe ich dort halt überhaupt nicht erfahren. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das geht so nicht. Wenn das jetzt die niedergelassene Praxis sein soll, dann muss ich es anders machen. Dann will ich mich selbst niederlassen, weil das kann nicht der richtige Weg sein. Also da habe ich dann wirklich den Entschluss gefasst. Ich war nur 8 Monate da, aber das hat mir dann so gereicht. Da wusste ich exakt, wie ich es nicht machen möchte später. Ich habe ganz viel gelernt trotzdem, ne? Also wie man extrem schnell Zähne zieht und extrem schnell Patienten behandelt, aber halt nicht gut. Dann habe ich natürlich gekündigt, habe mir aber wirklich gemerkt, so möchtest du weder als Chef sein noch als Zahnärztin und habe gesagt, jetzt suchst du dir erstmal eine viel, viel bessere Assistentenstelle und zweitens konkretisierst du den Gedanken, eine eigene Praxis zu machen und zwar wirklich das Gegenteil von dem, was ich da erlebt habe.
Ja. Aber da siehst du auch wieder, dass so eine Negativerfahrung auch gleichzeitig irgendwie voll den positiven Effekt haben kann, weil es bei dir einfach so diesen Wunsch befeuert hat oder auch so diese Überzeugung von wegen, ich kann es besser machen oder ich möchte es besser machen und ich möchte mein Ding machen.
Ich bereue es auch nicht. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass ich dort hingegangen bin und ein ganz schlechtes Gefühl hatte, weil ich hatte da zum Glück sehr nette Kolleginnen, die das mit mir durchgestanden haben. Ja, wusste halt einfach, so kann es nicht sein. Aber ich wusste natürlich auch nicht, wie ist es in einer anderen Praxis. Und dann habe ich mich beworben und bin dann wieder in eine Kleinstadt gegangen, bin dann nach Lübeck, das ist bei uns so die nächste Stadt. Und da hatte ich richtig Glück. Also da hatte ich einen ganz, ganz tollen Chef, der hat ganz, ganz feine Zahnmedizin gemacht, der hat ein gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern gehabt. Und wenn ich das als ersten Job gehabt hätte, wüsste ich nicht, ob ich heute selbstständig wäre. Also da hätte ich mir durchaus vorstellen können, auch angestellt zu arbeiten, weil es halt einfach ganz, ganz toll und positiv war. Aber diese 8 Monate davor haben mich quasi jetzt dahin gebracht, wo ich bin. Von daher bin ich auch für diese schlechte Zeit extrem dankbar.
Wie schnell meinst du, geht es, dass man in so eine Art Bequemlichkeit reinkommt, wenn man in so einem Angestelltenverhältnis ist, wo halt irgendwie alles passt, wie du jetzt gesagt hast? War da die Gefahr bei dir? Also Gefahr in Anführungsstrichen.
Es hat ja schon auch einen anderen Anspruch, wenn man halt angestellt ist, muss man ja schon auch gewissermaßen sich etwas anpassen an die Situation, wobei ich da halt wirklich keine Probleme hatte. Mein zweiter Chef hat quasi eigentlich viele Sachen so gemacht, wie ich es im Studium gelernt habe. Das fing dann an, dass die gleichen Materialien verwendet wurden für eine Füllung und dann dachte ich mir, ja gut, wenn der das nutzt, was wir in der Uni hatten, das ist ja dann schon mal eine Bestätigung dafür, dass das höhere Qualität darstellt. Er konnte sich auch vorstellen, mich da mit reinzunehmen langfristig, weil ab einem gewissen Alter sucht, glaube ich, jeder Praxisinhaber jemanden, der potenziell vielleicht mal mit einsteigt. Mhm. Also von daher wäre es vielleicht gar nicht so gelaufen, dass ich ewig nur angestellt geblieben wäre. Es hätte sich natürlich auch einfach alles anders entwickeln können. Ich glaube, in der Anstellung hat man auch viele, viele Vorteile. Ja, Stichpunkt Familie ist natürlich einfacher in der Anstellung. Aber ich war nie der Typ dafür, mich da so auszuruhen. Also ich war nicht einmal krank in meinem Angestelltenverhältnis, genauso wie in der Selbstständigkeit. Das ist halt irgendwie so, mein Naturell ist halt irgendwie Arbeiten. irgendwie mache ich das gerne und mache das auch viel und bin, glaube ich, auch ein guter Arbeitnehmer gewesen. Und als Chefin muss man sich natürlich erstmal komplett umorientieren und erstmal eine gute Chefin werden über die Jahre. Das ist halt ein ganz, ganz anderer Weg.
Auf jeden Fall. Und den bist du ja dann auch gegangen. Ja. Wann wurde es denn dann wirklich konkreter, dass du gesagt hast, okay, jetzt geht's schon langsam Richtung Selbstständigkeit. Hast du dann einfach angefangen, mal so Praxen anzusehen oder wie ist da so der Entwurf entstanden?
Es war tatsächlich ein Neubau bei mir im Ort und da hieß es dann so, es gibt die Option auf eine Zahnarztpraxis hier, weil das eine Art Ärztehaus werden sollte. Und das war tatsächlich schon, als ich noch in Hamburg gearbeitet habe. Das heißt, in meinem Bewerbungsgespräch in Lübeck habe ich schon direkt von Anfang an gesagt, ich mache hier meine Assistenzzeit. Und sobald die vorbei ist, werde ich mich selbstständig machen. Und auch das war total gut, weil mein Chef wusste halt, so, die macht mir hier nichts vor oder so, sondern es war halt klar, das wird die Assistenzzeit sein. Und da hat mich dadurch halt auch extrem viel mit reingenommen in dieses Dasein als Chef. Hat mir einfach wirklich auch viele Kennzahlen genannt, wie es so abläuft in der Praxis. Viele, viele Tipps gegeben, hat mich auch, also bis heute unterstützt er mich, ne? Also ich kann ihn immer noch anrufen und fragen. Wir sind total freundschaftlich miteinander. Und das war sehr schön, weil ich einfach dann meine Assistenzzeit parallel genutzt habe, um mich auch in diesen dieses Unternehmertum so ein bisschen mit reinzufinden. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass er da so offen war und mich bis heute halt auch noch unterstützt in dem ganzen Vorhaben.
Ja, sehr cool auch, dass du da direkt so transparent rangegangen bist, weil er wusste ja dann auch, dass er dich nur auf bestimmte Zeit hat. Und das siehst du jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile anders als selbst Chefin. Mhm. Wenn du eben weißt, okay, da kommt jemand Gutes, aber du wirst ihn sowieso wieder verlieren, ist natürlich schon...
Du wirst aber wirklich traurig dann am Ende, ne? Also ich dachte dann auch so, ach Mensch, jetzt könntest du eigentlich auch hier bleiben. Es war doch alles jetzt so gut und so toll und jetzt hast du aber schon quasi den Vertrag unterzeichnet, nur ist es zu spät. Im Nachhinein war es ja trotzdem total gut, wie es alles sich entwickelt hat. Also es ist, muss ich auch generell sagen, für jemanden, der so sehr verkopft ist, wie ich das bin, wenn man wirklich sich die Sachen immer so ein, zwei Jahre später rückblickend anguckt, war es alles irgendwie positiv, auch wenn man durch ganz viele tiefe Täler gegangen ist in der ganzen Zeit.
Nach welchen Kriterien hast du die ausgewählt?
Standort und ein paar schöne, große, helle Fenster. Also Wohlfühlatmosphäre so ein bisschen und tatsächlich der Standort. Für mich war ganz klar, dass ich immer dort leben und arbeiten möchte, wo ich mich wirklich wohlfühle. Als ich in Lübeck gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel auch in meiner Heimat, in meinem Dorf gewohnt und bin jeden Tag mit dem Auto gefahren. Und dann waren es halt mal 30, aber auch mal 40 oder 45 Minuten. Und selbst das war mir dann schon zu viel, weil ich einfach das nicht gerne mache. Ich wollte einfach dicht bei sein, bei meiner Familie sein und war dann auch irgendwie von der Stadt so weggekommen. War für mich hier so ein Ruhepol und dann habe ich wirklich, das war so mein Hauptfokus und das war aber ja auch einfach eine Chance, die sich da ergeben hat. Wenn das sich nicht ergeben hätte, wüsste ich auch nicht, ob ich jetzt aktiv noch weiter gesucht hätte nach anderen Objekten oder ob ich dann vielleicht gesagt hätte, nee, ich gehe erstmal in die Anstellung und guck mal, ob es vielleicht irgendwo anders besser ist oder in eine Klinik oder was auch immer. Das hätte sich alles auch komplett anders entwickeln können.
Aber es hat sich direkt einfach nach deinem Weg angefühlt, sozusagen, als du die Praxis gesehen hast und hattest du dann schon so einen Endzustand auch im Kopf von dieser Praxis, wie sie irgendwann mal dastehen wird?
Nö, ich habe dann eigentlich so ganz klassisch, wie wir Mädels das so machen, bei, darf man das sagen, bei Pinterest so rumgesucht nach, wie könnte eine Praxis aussehen, habe mir dann wirklich so eigene Ideen gesammelt, weil ich wirklich auch das gesamte Designkonzept in Anführungsstrichen selber gemacht habe. Ich hatte da jetzt keine Firma, die für mich sich überlegt hat, wie das aussehen soll. Und dann war für mich halt klar, alles so relativ clean. Ich habe meinen Empfangstresen, habe ich wirklich aufgemalt auf ein Blatt Papier und bin damit zum Tischler gegangen und habe so meine Vorstellung präsentiert und habe da schon versucht, sehr viel, sehr individuell zu machen. Habe wirklich alles selbst ausgesucht. Und dann hat sich das so Step by Step entwickelt. Also alleine die Fußböden haben wir, glaube ich, 6-mal verschiedene Planken da ausgelegt und geguckt, wie sieht es in dem Licht aus, wie sieht es im Tageslicht aus. Lichtkonzept habe ich mir tatsächlich machen lassen, also die Beleuchtung, weil das war mir dann doch zu komplex, das Thema. Mhm. Aber sonst war das dann ja alles so meine Vorstellung von einer Zahnarztpraxis, die irgendwie zu mir und irgendwie zur Region passt, sag ich jetzt mal. Also ich habe viele Segelbilder, weil wir hier mehr sind, solche Sachen. Aber nicht so durchgestylt wie bei Lieblingszahnarzt.
ja, gut. Das ist ja auch nochmal irgendwo Next Level. Aber bestimmt auch sehr, sehr schön. Und ich kenne ja auch Bilder aus deiner Praxis, die auf jeden Fall sehr, sehr einladend aussieht. So, für was hast du dir noch Hilfe geholt? Du meinst schon Lichtdesign?
Genau, natürlich habe ich mich auch beim Depot komplett beraten lassen, was die Räumlichkeiten, was die Schnitte der Räume angeht, ne? Anschlüsse, wo macht es Sinn, wo brauche ich Wasser, wo brauche ich Druckluftanschluss, wie groß muss der Raum sein für die Instrumentenaufbereitung? Also da habe ich mir ganz viel mit dem Depot, mit der Architektin von meinem Depot mich zusammengesetzt und haben wir wirklich die Flächen so zusammen ausgewählt und bestückt mit Anschlüssen, dass die Firmen, ne, ich habe am Ende dann ja mit ganz vielen lokalen Gewerken gearbeitet, die dann wirklich alle Rohre und Kabel verlegt haben, aber diesen groben Plan, den musste das Depot für mich machen, weil das hätte dann auch meine Kompetenz deutlich überstiegen, zu wissen, wo ich jetzt noch eine Steckdose brauche.
Wie war es mit dem Businessplan zum Beispiel? Wie hattest du den auch schon aufgestellt mit Hilfe von irgendjemandem?
Wenn man googelt dann ja einfach so Businessplan Zahnarztpraxis, findet dann so gar nichts. Und dann habe ich mir irgendwelche anderen Businesspläne mal durchgelesen, einfach so ein grobes Konstrukt, so was brauchst du inhaltlich in einem Businessplan. Und bin dann damit wirklich ganz kleinlaut zur Bank gegangen. Hatte zum Glück einen recht jungen Bankberater, der mir sehr wohlgesonnen war und sagte so, ja, das haben sie schön ausgearbeitet, hier und da sind die Zahlen vielleicht ein bisschen utopisch. Und dann hat er mir Einblick halt gegeben, habe natürlich mit einer Bank gearbeitet, die viele Gründungen betreut hat. Und der hat mir dann wirklich auch sehr transparent Zahlen mal zur Verfügung gestellt, dass ich wirklich wusste, damit muss ich rechnen und damit kann ich auch rechnen. Also es hat sich alles, dadurch, dass ich es mir selbst erarbeitet habe, war es vielleicht alles nicht immer perfekt, aber ich habe auch viel daraus gelernt und hatte zum Glück immer Leute, die mir irgendwie noch geholfen haben, dass es einigermaßen reibungslos über die Bühne gehen konnte.
Würdest du heute sagen oder jemanden raten, dass er sich für bestimmte Punkte auf jeden Fall Hilfe holen sollte? Also was würdest du da rückblickend raten?
Jetzt rückblickend wirklich auf jeden Fall. Ich habe natürlich jetzt über die Jahre tatsächlich über Social Media auch extrem viele coole Menschen kennengelernt. Durch meinen Vater, der ja nun mal lange Zahnarzt war, und durch meinen ehemaligen Chef, der mich ja auch sehr unterstützt hat, hatte ich ja so gewisse Personen, auf die ich mich zurückbeziehen konnte. Also wenn man wirklich ein extrem starkes kollegiales Umfeld hat, wo man jeden alles fragen kann und die alle wirklich auch offen sind, dann braucht man wahrscheinlich kaum Berater. Aber das Glück muss man ja erstmal haben, dass Leute offen zum Beispiel auch mit dir über Zahlen einer Praxis sprechen. Und von daher ist es meines Erachtens schon schlau, gerade so in Sachen Versicherung, dass man da jetzt wirklich einen Berater hat, dem man vertraut, oder rechtliche Aspekte. Man muss ja nicht alles komplett durchorganisieren lassen, aber zumindest Leute haben, die man vertrauensvoll auch nochmal ansprechen kann, wenn man doch mal Fragen hat. Also komplett alles alleine machen ist wirklich nicht notwendig, aber man braucht dann schon so einen gewissen Pott an Menschen, auf die man wirklich zurückgreifen kann. Und da gibt es nun mal wirklich smarte Firmen, die sowas anbieten. Von daher also würde ich immer schauen, dass man da Leute hat. Aber man muss ein gutes Bauchgefühl haben einfach bei den Leuten.
Ja. Ist es dir denn mal so richtig auf die Füße gefallen, dass du so viel Eigeninitiative da gezeigt hast in einem gewissen Bereich?
Personal. Da habe ich mich halt sehr auf eine personenbezogene Empfehlung verlassen. Und wenn man sich auf jemanden verlässt, dann wird man auch schnell verlassen, wie man so schön sagt. Das ging halt im ersten Jahr total in die Grütze. Also personaltechnisch, ich war einfach auch als Chefin auch überhaupt nicht so weit, als dass ich da, ja, weiß ich nicht, Entscheidungen hätte treffen können, die besser gewesen wären. Bin ja dann erst in diesen Lernprozess reingekommen. Und die erste Kündigung, die ich dann im ersten Jahr bekommen habe, war natürlich für mich ein Weltuntergang. Heutzutage würde ich das komplett anders sehen. Und wenn man da zum Beispiel schon jemanden gehabt hätte, jemanden, der sich mit Personal besser auskennt oder einem mehr Tipps hätte geben können in dem Bereich, dann wäre das vielleicht nicht ganz so dramatisch verlaufen. Na, wie gesagt, okay. Im Nachhinein ist das auch wieder alles gar kein Thema. Ich habe danach ein ganz, ganz tolles Team gefunden. Und auch das musste wohl so sein. Man muss es halt einmal gegen die Wand gefahren quasi, und danach habe ich mich ganz, ganz viel mit dem Thema Personal beschäftigt und tue das bis heute, und das ist mir ein super wichtiges Thema, also mehr oder weniger eine Herzensangelegenheit, da wirklich als Chefin immer besser zu werden auch. Und das habe ich im ersten Jahr einfach nicht so wahrgenommen. Ich dachte, wenn man gute Mitarbeiter hat, dann bleiben die einem treu, aber manchmal passt es dann halt nicht.
Vielleicht magst du noch mal einen kurzen Einblick geben, so mit welchem Team du dann gestartet bist, als dann alles sozusagen organisiert war und ihr wirklich eröffnet habt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie war dein Team da aufgestellt?
Ich hatte wirklich eine Allrounder ZFA, ZMP, also sie hat wirklich Prophylaxe gemacht, die hatte aber auch Ahnung in der Abrechnung und hat mir assistiert. Das ist ja eine komplette Neugründung gewesen, also wir haben ja wirklich mit 0 Patienten gestartet, ne? Das heißt, da reichte quasi eine ZFA, und es war auch super, weil ich mit ihr extrem viele Sachen erarbeiten konnte. Und dann hatten wir noch am Empfang eine Hotelfachfrau, was auch sehr cool war, weil die so ein bisschen diesen Service-Gedanken, den wir bis heute vertreten, mit in die Praxis gebracht hat. Und so hatte ich dann quasi eine Helferin und eine Hotelfachfrau. Und dann war natürlich ganz schnell klar, als die Helferin gekündigt hat, ich brauche mehr Personal.
ja, klar.
Genau, und dann habe ich auch tatsächlich gesagt, lieber immer ein zu viel als ein zu wenig. Also habe dann direkt auf einen Schlag 3 ZFAs eingestellt. Und so hat sich das dann innerhalb vom ersten Jahr von einer Mitarbeiterin oder anderthalb Mitarbeiterin zu 4 Mitarbeitern entwickelt. Und so sind wir dann auch gewachsen mit der Zeit. Und das hat mir dann auch wieder, ich bin ja wie gesagt Typ Sicherheit gegeben, wenn mal einer krank ist oder wenn mal was ist, du stehst halt nicht wieder direkt komplett alleine da. Das ist auch bis heute so mein Credo, dass wir wirklich immer schauen, dass wir eher ein großes Team haben, damit es irgendwie entspannt und harmonisch verläuft, als dass man so sehr abhängig ist von wenigen Leuten,
Hast du dann auch mal überlegt, irgendwie eine Assistenzärztin oder einen Assistenzarzt dir zu holen als Unterstützung?
Ja, das hat sich natürlich, dadurch, dass es wirklich eine Neugründung war, hat sich das auch erst mit der Zeit entwickelt. Der Bedarf war halt anfangs einfach nicht da. Ich war dann froh, dass die Praxis irgendwann so verlief, dass es für mich als Behandlerin ausreichend war. Dass es mir aber zu viel wurde, kam ja dann erst später, beziehungsweise das kam dann mehr oder weniger parallel zu meiner Schwangerschaft. Ich dann dachte, so geht's halt nicht weiter. Aber es war so, es war halt wirklich eine Entwicklung, die sehr parallel verlief, weil zum einen stiegen natürlich die Behandlungszahlen an und zum anderen wusste ich, okay, du wirst zwangsläufig ausfallen. Und dann war so für mich der Zeitpunkt, wo sich quasi die Achsen überschnitten haben und ich gesagt habe, jetzt brauche ich einen angestellten Zahnarzt oder eine angestellte Zahnärztin und habe dann richtig aktiv nach meiner Kollegin gesucht, die ich dann auch zum Glück gefunden habe.
Du hast ja auch schon gesagt, es war eine Neugründung, eben ihr seid mit 0 Patienten gestartet und anfangs war jetzt nicht so dieser Bedarf da. Mhm. Ist ja auch total klar. Wie hast du denn eigentlich sogar, oder wie hast du denn dann geschafft, dass du einen Patientenstamm aufbaust? Welche Kanäle hast du da benutzt? Also du machst ja auch zum Beispiel viel Social Media. Mhm. War das eben schon von Anfang an auch so der Hintergedanke, eben um mehr Patienten zu generieren, oder welchen Weg bist du gegangen, um sichtbar zu werden?
Nee, tatsächlich war das hier bei uns ganz klassisch ländlich gelaufen. Ich hatte ein Praxisschild und ein kleines Plakat an meiner Praxis, wo drauf stand Neueröffnung. Hatte dann mal versucht, ein bisschen Werbung zu machen. Das kam dann aber unter den Kollegen nicht so gut an, sodass ich das dann auch gelassen habe. Wir haben dann wirklich so auf Mund-zu-Mund-Propaganda gesetzt, sag ich jetzt mal ganz klassisch. Also der erste Patient kam und brachte dann vielleicht seine Ehefrau mit und dann kamen die Kinder mit dazu und das hat sich wirklich so nach und nach entwickelt. Heute haben wir extrem viel zu tun. Das hätte ich auch 2018 nie gedacht, dass ich irgendwann mal sage, wir haben quasi zu viele Patienten fast. Nee, das hat sich wirklich ganz, ganz langsam entwickelt und Social Media haben wir erst nach einem Jahr angefangen.
Ah, okay.
Und das auch nur, weil ich selber irgendwie bei Instagram zufällig Zahnarztpraxen gesehen habe und meine Mitarbeiterin dann sagte, hey Lilly, wollen wir nicht auch mal Instagram machen? Das ist doch auch ganz witzig und fürs Team auch irgendwie cool. Dann hat man sowas Gemeinsames, was man entwickelt und wir hatten dann da sehr viel Spaß auch dran und sind dann da halt wirklich erst im Verlauf gewachsen mit Social Media.
Aber auch total interessant, dass du halt sagst, so, es war ja doch eine sehr ländliche Region, in der du eröffnet hast. Ich glaube, da muss man auch nochmal ganz, ganz anders vorgehen, was das Marketing betrifft, als jetzt irgendwie in der Stadt zum Beispiel, dass du halt sagst, es kam gar nicht so gut an, dass du da jetzt Werbung gemacht hast und es war halt mehr Mund-zu-Mund-Propaganda. War es schwierig für dich, da so ein Standing zu bekommen unter den Patienten?
Man muss halt dann als Zahnarzt auch immer so ein bisschen schauen, warum wechselt zum Beispiel ein Patient seinen Zahnarzt? Weil wenn man selber jetzt jemand ist, ein Mensch, der seinem eigenen Arzt immer treu bleibt, muss ja immer überlegen, die Patienten haben ja dann irgendwie eine Geschichte, warum sie jetzt wechseln. Und ich war dann immer sehr dankbar, wenn ich jetzt keinen Patienten von einem anderen Kollegen bekommen habe, sondern wirklich jemanden, der gesagt hat, ich bin hier neu hergezogen, ich suche einen neuen Zahnarzt. Da war ich dann immer sehr, sehr froh drum, weil mir ging es auch wirklich nicht drum, hier so ein Konkurrenzverhalten zu zeigen und zu sagen, ich will jetzt eure Patienten haben. Ich habe das auch wirklich versucht, immer so zu kommunizieren und auch ein gutes Verhältnis hier zu meinen Kollegen zu haben, weil wir sind halt Kollegen und keine Konkurrenten. War schon ein steiniger Weg, weil, wie gesagt, ich wollte nicht Patienten abwerben und habe dann auch wirklich viele, die halt hier neu zugezogen sind oder teilweise auch alte Patienten von meinem Papa, die dann gesagt haben, ach, da ist jetzt die Tochter. Der war hier auch im Ort Zahnarzt. Das war dann natürlich vom Namen her schon mal so ein Begriff.
An sich, glaube ich, kommt es ja schon gut an, wenn die Kleine jetzt auf einmal auch Zahnärztin ist, so ungefähr.
Genau.
Man kennt die ja noch von damals. Und
genau.
Also ich komme selbst aus einer ländlichen Region, kann mir das relativ gut vorstellen. Das hast du schon gesagt, so du warst ein bisschen überfordert so mit diesem Chefinsein, mit Personalführung, dass dir das so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Gab es noch andere Themen, wo du gesagt hast, so, boah, das hat mich echt überfordert anfangs?
Naja, also es gab halt schon so Situationen, man hat so seine Assistenzzeit rum, man ist auch frisch aus dem Studium, hat eigentlich ein sehr breit gefächertes Wissen. Aber dann hat man plötzlich den ersten Notdienst, es ist Samstagabend und es kommt irgendein Fall rein, den man noch nie gesehen hat, den man auch nie wieder in seinem Leben sehen wird. Aber genau das passiert dann so Murphys Gesetz mäßig und da war ich dann auch extrem happy, dass ich halt bin noch in so einem Qualitätszirkel. Das heißt, ich habe so 6, 7, 8 Kollegen, die ich halt wirklich kontaktieren kann und konnte. Also da war ich dann wirklich froh, dass ich diese Telefonjoker hatte und dachte mir, Gottes Willen, wenn du jetzt komplett auf dich allein gestellt gewesen wärst in der Situation, das wäre schon sehr herausfordernd geworden, weil es gibt einfach immer Sachen, die sind extrem selten, die werden im Studium nicht kommuniziert und die erlebt man dann auch zufällig nicht in seiner Assistenzzeit. Und da bin ich froh, dass ich meine Erfahrungen oder auf Erfahrungen anderer Kollegen sehr zurückgreifen konnte und die ganze Zeit dann nicht alleine vor komplexen Fällen stand.
Hattest du dann auch noch irgendwie Zeit für Privatleben, gerade so eine Anfangsphase der Selbstständigkeit, so alles alleine geplant? Und dann hast du ja natürlich auch schon Ambitionen, dass du dich da gut darstellst und einfach da bist für deine Patienten. Wie ging es dir da so persönlich in der ersten Zeit?
Ja, das fand ich extrem schwierig. Das musste ich auch lernen, wirklich da mal eine Pause auch einzulegen, weil natürlich hat man auch einen gewissen wirtschaftlichen Druck. Das ist natürlich auch ein Punkt, der mich im ersten Jahr total beschäftigt und teilweise auch wirklich belastet hat. Zu wissen, man hat ein riesen Minus auf dem Konto, ist ja nun mal ein Schuldenberg, den man da aufnimmt für eine Praxis. Du willst deine Mitarbeiter bezahlen, du musst Miete zahlen, ganz normal. Man will dann ja auch alles selbst unter den Hut bekommen. Und da war es für mich dann schwierig zu sagen, ich mache jetzt mal Urlaub. Da ich ja aber nur eine Helferin hatte und die definitiv mal Urlaub brauchte, hatte ich dann wirklich immer ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, wenn ich dann die Praxis geschlossen habe, weil man denkt dann immer, oh nee, dann gehen die Patienten einem verloren oder vielleicht wäre in der Zeit jemand gekommen, der jetzt hier Neupatient sein möchte. Das war schwierig, also da habe ich wirklich über ein Jahr für gebraucht, um zu sagen, ja, Lilly, du brauchst auch mal Urlaub. Und das fand ich super schwer. Also ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, ganz lange.
Wie hast du das geschafft, so sagen, okay, du achtest jetzt auch irgendwie mehr auf dich?
Ich habe das geschafft, indem mein Körper mir das einmal klipp und klar gesagt hat, dass ich auf mich zu achten habe. Also ich war auch mein Leben, habe ja gesagt, ich war irgendwie nie krank. In meiner Angestelltenzeit nie wegen Krankheit gefehlt. Wenn man sich dann tatsächlich sehr übernimmt, sagt einem irgendwann der Körper ganz schnell, hier ist Feierabend. Und dann war ich einmal wirklich richtig, richtig krank. Und dann hat mein Arzt gesagt, das ist ein Anzeichen von extremem Stress, was ihr Körper da gerade macht. Sie brauchen eine Pause, sie müssen auch mal Urlaub machen und sich mal erholen. Und Urlaub bedeutet bestenfalls auch mal 3 Wochen. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich sehr drüber nachgedacht habe und gesagt habe, okay, es kann nicht sein, dass ich mit Mitte 20 schon Anzeichen von Stress über körperliche Symptome bekomme. Meine Familie hat auch gesagt, komm Lilly, das wird dir jetzt nicht deinen Erfolg kosten, wenn du mal eine Woche oder 2 oder 3 Urlaub nimmst. Das geht halt nicht. Ne, das ist halt, man hat natürlich diesen Ansporn, gerade im ersten Jahr alles zu geben und immer ja, da zu sein, aber das funktioniert nicht. Und das rate ich auch jedem, den Fehler nicht zu machen, den ich da gemacht habe.
Also würdest du gar nicht sagen, es lag jetzt gar nicht unbedingt an all den Rahmenbedingungen, die da so auf dich eingeprasselt sind, sondern sehr viel mehr auch an einer Art inneren Einstellung, wie man zu diesen Rahmenbedingungen steht?
Genau, ganz, ganz, ganz klar. Also wirklich viel zu fokussiert auf das Unternehmertum, als auch wirklich mal dieses Work-Life-Balance. Das muss man erstmal lernen, was das ist, sich damit auseinandersetzen, wie wichtig das ist, weil wenn wir das 30, 40 Jahre machen wollen, dann muss da eine Balance herrschen, weil das ist einfach zu viel.
Es ist ja wirklich in jedem Bereich dasselbe, wenn irgendwie Gründer oder so super fasziniert und auch mega motiviert sind und gleichzeitig halt irgendwie die Tendenz haben, sich dazu sehr reinzustürzen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was mir auch noch hängen geblieben ist von deinem Vortrag, wo ich nochmal reinhaken wollte, du meintest, es kann auf jeden Fall hilfreich sein, so einen Unique Selling Point zu haben, um sich so ein bisschen auch abzuheben oder gleich irgendwie so einen Charakter auch der eigenen Praxis zu verleihen. Was würdest du sagen, hast du da für dich festgelegt?
Also bei uns war, glaube ich, einfach wirklich dieses familiäre, dieser sehr persönliche Umgang mit Patienten und dieser Service-Gedanke, den wir halt hatten, dass man einfach immer noch mal so einen Tick mehr positiv im Gedächtnis der Patienten bleibt. Es gibt einfach so kleine Tipps und Tricks und da hatte ich durch diese Hotelfachfrau einfach super viele coole Sachen aus der Hotellerie mit übernehmen können. Dinge wie mal ein Getränk anbieten im Wartezimmer oder den Patienten wirklich mit Namen anzusprechen, weil es einfach positiv ist, den Patienten von vorne bis hinten zu begleiten in der Praxis. Das waren einfach so Dinge, die bei uns sehr wichtig waren und eben auch Zeit zu haben, mal mit den Leuten sich zu unterhalten. Also nicht nur auf diese Massenabfertigung aus zu sein, sondern auch wirklich sich Zeit zu nehmen, weil Zeit ist am Ende das Wertvollste und ich glaube auch das größte Kompliment, wenn man sich wirklich Zeit nimmt und mit jemandem sich auch persönlich beschäftigt, vielleicht auch mal sich mit Älteren etwas länger unterhält. Das ist halt so, auf dem Dorf kommt das, glaube ich, ganz gut an.
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig hast du natürlich da diesen wirtschaftlichen Druck, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das ist halt auch für viele so eine Gratwanderung, dass sie sagen, ja klar, ich bin hier mit einem idealistischen Ansatz reingestartet. Ich möchte mir Zeit nehmen für die Patienten, aber ich muss ja auch irgendwie zu was kommen. Ich weiß nicht, wie du das löst.
Ja, das muss halt immer ausgewogen sein, ne? Also natürlich kann man da jetzt nicht sich stundenlang mit jedem unterhalten, aber ich finde es selber einfach, wenn ich mir vorstelle, wie ich als Patient behandelt werden würde, dann wäre mir das halt auch wichtig, irgendwie so eine, zumindest eine persönliche Ansprache zu bekommen, dass man nicht das Gefühl hat, man ist nur da eine Nummer im System, sondern halt auch wirklich, ja, eine Person, ein Mensch, weil wir arbeiten mit Menschen und nicht nur wie Maschinen. Das ist natürlich dann immer nochmal was anderes.
Jetzt hast du ja vorhin auch schon die Schwangerschaft angesprochen. Wir wissen alle, du hast einen kleinen Sohn und bist da auch total, ja, wie ich schon gesagt habe, mit ganz, ganz viel Leidenschaft auch Mama. Der kam ja auch relativ in den ersten Jahren zur Welt, oder? In den ersten Jahren der Praxis.
Ja, ich habe 2018 gegründet und 2020 wurde ich schwanger. Typisches Corona-Baby.
Ah.
2021 im April geboren, also er ist jetzt anderthalb. Und meine angestellte Zahnärztin hat dann auch wirklich erst im Januar 2021 angefangen. Das heißt, wir hatten so eine relativ kurze Übergabephase, so nach dem Motto, jetzt musst du mich in 3,5 Monaten ungefähr vertreten können, weil das Kind könnte dann jederzeit kommen. Auch da hatte ich mal wieder sehr viel Glück, weil ich wirklich eine tolle, zuverlässige Kollegin gefunden habe, die da wirklich direkt mit voll reingegangen ist. Ich habe sie natürlich jedem Patienten irgendwie versucht, noch vorzustellen. Und dann hat sie mich da wirklich sehr, sehr gut vertreten und ich hatte dann wirklich ein gutes Gefühl, auch zu Hause zu bleiben, aber natürlich auch nur zu einem gewissen Grad. Dann kam wieder mein schlechtes Gewissen durch. Ich muss mich für mein Team und für meine Patienten schnellstmöglich wieder in die Praxis zurückbegeben und dann bin ich ja schon 4,5 Wochen nach der Geburt, war ich dann schon wieder in der Behandlung.
Verrückt. Und du bist ja auch erst irgendwie kurz vor Entbindung aus der Praxis irgendwie gegangen, oder? Das kann ich mich auch noch an erinnern aus dem Vortrag.
Ja, genau. Also es war tatsächlich, ich habe Dienstag ist immer mein langer Arbeitstag, da haben wir bis 19 Uhr geöffnet, da habe ich auch noch bis 19 Uhr gearbeitet und dann hatte ich danach noch eine Fortbildung online, das weiß ich noch, das war ja wie gesagt die Corona-Zeit und am nächsten Morgen war er dann geboren.
Also so verrückt.
Ja.
Also ich glaube, da war auch wirklich erstmal Stille im Raum.
Morgens zu meinen Mitarbeitern geschrieben, in unsere Teamgruppe. Ich habe geschrieben, ich glaube, ich komme heute nicht. Da kam dann schon das Kind. Aber trotzdem hat man einfach als Unternehmerin und Mama, also Praxisinhaberin, irgendwie eine Verantwortung gegenüber seinem Team. In gewissermaßen auch eine Verantwortung gegenüber seinen Patienten. Wobei ich auch da jedem dazu rate, gut abzuwägen, wie viel Verantwortung man da wirklich hat und wie viel man noch einfach mal abgeben kann. Weil natürlich auch die Schonung und Erholung nach einer Geburt, das ist natürlich auch wichtig, ne? Da darf man sich halt auch nicht zu sehr übernehmen und zu schnell wieder in die Arbeit gehen. Also das ist auch so etwas, was ich vielleicht anders machen würde. Mir da ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen und ein bisschen weniger Verantwortungsgefühl oder weniger schlechtes Gewissen in der Zeit. Weil man hat da ein Kind zur Welt gebracht und ist jetzt nicht nur gerade erkältet gewesen. Da muss man wirklich dann auch schauen. Aber ich hatte da einfach zu sehr das Gefühl, ich muss wieder zurück.
Was hat sich dann verändert, als du dann wieder zurück bist und auf einmal hier eben Selbstständige mit Kind? Was hat sich grundlegend verändert?
Also erstmal verändert sich ja eh alles. Es ist wirklich ja so, du kannst ja nicht mehr einfach morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Da ist ja noch das Kind, dann muss man vielleicht stillen oder noch Milch abpumpen und irgendwas vorbereiten oder was auch immer, teilweise den Kleinen dann mitgenommen, dann Organisation, Oma, Opa, wer passt heute auf, wenn ich behandle, kann der Partner vielleicht aufpassen oder dann ist das Kind vielleicht mal krank. Also ich hatte auch da natürlich echt viel Glück, dass der Kleine sehr, sehr umgänglich war und jetzt kein, sag ich mal, jetzt nicht so ein Schreibaby oder so. Also man konnte ihn halt auch gut mitnehmen zur Arbeit. Dann haben meine Helferin mit aufgepasst. Ja, es hat sich einfach alles verändert. Ich würde sagen, dass man einfach alles deutlich besser organisieren muss und ja noch mehr Notfallkontakte haben muss, weil mit einem Kind kann einfach jeden Tag was anders laufen. Also jetzt allein letzte Woche, ich bin bei der Arbeit, der Anruf kommt, ihr Kind ist krank, wir müssen es jetzt abholen.
Ja.
Ja, dann stehst du dann und sagst, ja, ich habe aber eigentlich noch 3 Patienten, die auch einen Termin bei mir haben. Und dann muss man wieder telefonieren. Kann der Mann, kann Oma und Opa. Ja, das ist einfach wirklich, alles muss ständig organisiert werden und alles, was man plant, dauert mindestens 1 Stunde länger mit Kind.
Ist dein Partner eigentlich auch berufstätig, wenn ich fragen darf?
Ja, auch selbstständig, aber mit zum Glück der Möglichkeit, von überall aus mehr oder weniger arbeiten zu können. Der muss jetzt nicht so oft in sein Office nach Hamburg, sondern der kann halt wirklich viel, viel von zu Hause machen. Und wenn das nicht so wäre, wüsste ich auch nicht, wie wir das schaffen würden. Also er übernimmt da schon wirklich den Löwenanteil von Montag bis Freitag. Und dann versuche ich natürlich am Wochenende, so gut es geht, den Kleinen zu betreuen.
Aber war dir das auch schon eigentlich von Anfang an klar, dass du irgendwie ja Mama sein und eben auch selbstständige Praxisleiterin sein irgendwie kombinieren möchtest?
Dass ich Familie will, auf jeden Fall. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich die Praxis gegründet habe, tatsächlich Single. Das heißt, da war dann erstmal tatsächlich dieses Arbeiten im Vordergrund. Mir war aber immer klar, dass ich Kinder möchte. Und dadurch, dass meine Eltern auch immer sehr fleißige Menschen waren, war mir auch immer klar, dass es nie den richtigen Zeitpunkt geben wird und das trotzdem immer irgendwie funktioniert mit Kind. Natürlich kann man sagen, ich möchte erst Karriere machen und dann Familie, aber auf der anderen Seite braucht man auch nicht auf den richtigen Zeitpunkt warten, weil den gibt es nicht. Egal wann das Kind kommt, es wird immer mehr Arbeit sein, aber es ist auch, wenn man das will, wirklich eine ganz, ganz wunderbare Verbindung zwischen Arbeit und Familie und Kind und Arbeit, das funktioniert halt einfach auch, wenn man es halt will und wenn man eine Struktur dahinter hat und viel organisiert und Menschen hat, die einen dabei unterstützen.
Stichwort, den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Würdest du das auch genauso auf den Zeitpunkt der Praxisgründung übertragen, so rückblickend? Oder würdest du sagen, boah, das war schon so ein bisschen früh. Jetzt so im Nachhinein hätte ich vielleicht mir noch ein paar Jahre gegeben.
Finde ich jetzt rückblickend nicht verkehrt. Also ich war immer so nach dem Motto, ja, je früher man anfängt, desto früher ist man vielleicht auch die Anfangssorgen los. Mhm. Und jetzt bin ich halt Anfang 30, habe schon eine große Summe von meinem Kredit tilgen können, wo ich mir denke, so, es könnte ja auch sein, dass ich jetzt erst anfange und dann hätte ich vielleicht trotzdem ja schon das Kind. Also dann wäre die Situation einfach eine andere und wahrscheinlich nicht minder schwierig wie halt vor 5 Jahren. Also ich glaube, da ist es tatsächlich so ein Bauchgefühl oder auch einfach, wie sich das Leben so fügt. Wenn sich halt was ergibt. Da waren ja bei der Fortbildung auch eine Kollegin, die relativ spontan eine Praxis übernommen hat. Denn manchmal ergeben sich einfach Situationen oder Angebote, wo man quasi nicht Nein sagen kann. Und ich glaube, dann muss man manchmal auf seinen Bauch hören und alles andere renkt sich dann schon ein mit der Zeit.
Ich glaube ja schon, dass so eine Tendenz gerade bei den Damen immer wieder ist, dieses Thema, ja, ich glaube, solange ich noch in der ich möchte mein Kind kriegen, wenn ich noch im Angestelltenverhältnis bin. Also das ist ja so eine Aussage, die irgendwie jeder sofort so, oh ja, klar, verstehe ich. Was würdest du dazu sagen?
Macht auch definitiv Sinn. Aber, und das bestätigt sich halt auch so, durch Instagram habe ich ja viele arbeitende Mamis kennengelernt. Am Ende ist es völlig wurscht, wie alt dein Kind ist, wenn du die Praxis aufmachst, weil im Schulkindalter kommen auch wieder irgendwelche anderen Sorgen und Probleme und Dinge, die man beachten muss. Dann hat man da plötzlich die Schulferien, nachdem man sich richten muss, dann wann man Praxisurlaub macht oder das Kind ist auch mal krank. Also das am Ende macht es, glaube ich, nicht so viel aus, ob die Kinder schon da sind oder ob sie noch im Verlauf der Selbstständigkeit kommen. Natürlich ist es aber, wenn man da jetzt ganz ehrlich ist, deutlich leichter und man kann sich mehr Zeit nehmen, in der Anfangszeit angestellt zu sein, als wenn man selbstständig ist. Weil da gibt es nun mal nicht ein Jahr Elternzeit, das ist nicht drin.
Ja.
Das kann man selbstständig einfach nicht realisieren. Bin ich der Meinung und von daher ist es natürlich einfacher, aber wenn die Kinder später älter sind, macht es das, glaube ich, trotzdem nicht so viel leichter im Praxisalltag selbst dann.
Ja, ist definitiv eine Abwägungssache, aber es ist ja auch, wie du sagst, wird nicht leichter im Schulkindalter oder bei Kindern, mit Kindern ist ja immer was los.
Ja.
Von daher, ja, und wie du sagst, cool, also du bist Anfang 30, du hast schon so viel jetzt irgendwie ja, hinter dir und kannst dich jetzt schon so ein bisschen entspannen, oder? Also jetzt gerade pendelt sich so ein, oder wie ist dein aktueller Stand?
Genau, also jetzt im Moment bin ich halt wirklich extrem zufrieden auch, weil ich gerade mit meinem Team so super glücklich bin und auch eben sehr, sehr viel daran arbeite, so Persönlichkeitsentwicklung und auch Mitarbeiterführung, dass man halt wirklich da in dieser Sparte sich sehr, sehr weiterentwickelt. Das ist ja auch etwas, was ich auch jedem sehr, sehr raten möchte, weil mir hat mal jemand gesagt, das, wofür die Leute immer einen Berater haben, ist zum Beispiel Steuern, weil von Steuern verstehen wir nichts. Sie haben alle einen Steuerberater. Dann vielleicht noch rechtliche Dinge, da hat man einen Anwalt. Was einen aber auch wahnsinnig stresst, sind Personalangelegenheiten. Und keiner hat einen Personalberater. Und das ist eigentlich total blöd, weil warum soll man sich bei so einem großen Part, der wirklich die Praxis und deinen Alltag ausmacht, nicht auch Hilfe holen? Und ich habe jetzt seit über einem Jahr beschäftige ich mich halt intensiv damit und habe halt auch einfach eine Personalberaterin an meiner Seite. Und das macht es halt so viel leichter und schöner, weil man einfach dieses große Thema auch besser einfach kompensieren kann. Und dadurch bin ich einfach viel, viel glücklicher und zufriedener und gelassener geworden. Und von daher bin ich jetzt im Moment gerade eigentlich echt sehr, sehr glücklich, muss ich sagen.
Das ist sehr, sehr schön zu hören. Sehr cool. Was meinst du, ist denn da die größte Herausforderung oder was war es für dich, dass du einfach sagst, du möchtest es allen recht machen oder dass sich einfach die Menschen ja untereinander nicht verstehen, dass es da Konflikte gibt, die an dich weitergetragen werden? Was macht das Thema Personalführung so schwierig oder die richtigen zu finden, die zu dir und der Praxis passen?
Vielen Themen bewusst werden, die man einfach im Studium nicht gelernt oder gelehrt bekommt. Das heißt zum Beispiel, dass gewisse Menschen eine gewisse Art von Führung brauchen, andere vielleicht eher diesen Laissez-faire-Stil befürworten, dass man Struktur geben muss, dass man aber auch offen kommunizieren muss, aber dass das auch innerhalb des Teams halt so wie so eine Art Praxisetikette festgelegt ist, dass es halt klar ist, wie kommunizieren wir im Team, damit es halt eben nicht sowas wie Lästern gibt. Das sind einfach so Dinge, wenn man da so ein gewisses Handwerkszeug bekommt, damit umzugehen, also wie man zum Beispiel kommuniziert oder Feedbackgespräche führt oder Einstellungsgespräche, all diese Sachen, worauf sollte man vielleicht von Anfang an Wert legen, welcher Mensch oder welcher Typ Mensch passt auch zu mir als Chefin, weil es gibt ja nun mal, es passt nicht jeder ins Team, das ist einfach so. Und wenn man sich da frühzeitig mit beschäftigt, kann man vielleicht auch die ein oder andere Fehlentscheidung vermeiden, wenn man dann vielleicht schon von vornherein ein besseres Konzept dahinter hat. Und ich muss sagen, ich hatte nach meiner Assistenzzeit und meinem Studium gar kein Konzept in Richtung Personal, weil ich dachte...
Ja, wer hat das schon? Ganz ehrlich.
Ja, genau. Also, es war mir nicht klar, dass das ein großer Anteil später vom beruflichen Leben ausmachen wird.
Ja, es wurde ja schon immer alles sehr, sehr stark auch aufs Funktionieren so hingetrimmt und Dinge auswendig lernen und halt einfach den Plan so abarbeiten und auf einmal bist du so dem Leben mit all seinen Facetten einfach ausgesetzt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber du meintest ja auch, du bist sehr viel resilienter, sehr viel stärker auch schon geworden in den letzten Jahren und hast da ja doch auch schon einen riesen Schritt so nach vorne gemacht.
Ja, man ist nicht mehr so stressanfällig wie am Anfang. Also am Anfang hat mich alles sehr, sehr beschäftigt und belastet. Und da muss man auch ehrlich sein, das ist natürlich eine harte Zeit, aber man wird tatsächlich, so abgedroschen das klingt, mit jeder Herausforderung wächst man wird stärker, das ist einfach so. Man denkt immer, das sind so diese Sprüche, die man irgendwo liest im Internet, aber es ist wirklich auch die Realität, also man wächst an den Herausforderungen und jede Hürde oder jedes negative Ereignis hat am Ende immer was Positives mit sich gebracht. Das realisiert man in der Situation nicht, aber wenn man dann wirklich zurückguckt, ist alles im Allen irgendwie doch immer sehr positiv verlaufen oder hat sich dann zum Positiven gewandt oder man hat etwas Gutes draus gemacht, sagen wir mal so.
Und genau dadurch, durch dieses ganze Know-how, bist du halt so eine Mutmacherin für so, so viele. Wir haben auch jetzt schon wieder sehr, sehr viele Menschen geschrieben, hey, freue mich richtig auf die Folge mit der Lilly.
Lieb.
Ja, wie ist es denn, wenn so persönlich jetzt Fragen an dich aufkommen würden, kann man dir einfach schreiben? Hast du dafür Zeit, hast du dafür einen Kopf, dass man dir da einfach per Instagram schreibt, oder?
Ja, also tatsächlich, ich bin da auch relativ straight, also so Patientenanfragen über medizinische Themen, die beantworten wir definitiv nicht über Social Media, aber wenn wirklich Kollegen oder Studenten mir schreiben, da bin ich immer total offen, das freut mich ja dann auch irgendwie, ist man ja dann auch stolz, dass einen Menschen was fragen oder wissen wollen, dann tausche ich auch super gerne Erfahrungen aus, weil ich selber weiß, wie wichtig das war in meiner Anfangszeit, mich austauschen zu können. Und bis heute ist Social Media so ein einfacher Weg und ich tausche mich da selber ja mit Kollegen aus. Ich schreibe ja auch anderen Praxis-Mamis, so wie macht ihr das mit den Kids? Und ich bin so dankbar, dass die mir dann antworten und deshalb möchte ich das natürlich genauso auch anderen Leuten ermöglichen. Also Gar kein Problem, da kann man sich wirklich frei fühlen, mir schreiben und ich nehme mir dann auch gerne die Zeit, das zu beantworten. Und manchmal schicke ich Sprachnachrichten, wenn ich dann nicht so lange tippen kann.
Ja, kenne ich sehr gut. Wenn man jetzt irgendwie nochmal dich auf einen Vortrag hören wollen würde, du gibst ja auch hier und da Vorträge, was wäre da so der nächste Termin?
wenn es alles gut läuft, dann ist wahrscheinlich der nächste Termin wieder Just Dented in diesmal in Kaprun in Österreich.
Sehr schön. Vielleicht darf ich auch wieder Karten verlosen über den Podcast. Ja. Und du hast, glaube ich, letztens auch Karten verlost. Also schauen wir mal. Vielleicht ergibt sich da wieder was. Ich freue mich auf jeden Fall wieder drauf. Hast du da einen bestimmten Themenschwerpunkt oder erzählst du meistens dann doch wieder die Story, die Gründerstory von Anfang bis heute?
Ja, ich versuche es eigentlich immer so ein bisschen zu resümieren, dass die Leute wirklich auch so aus meinen Fehlern vielleicht was lernen oder aus meinen Erfahrungen. Ja, doch eher in Richtung Mut machen und einfach echte Eindrücke geben. Also wirklich nichts, nichts kaschieren oder irgendwie schöner reden, als es war. Oder einfach, dass man einfach da so ein nahbarer, echter Ansprechpartner ist für die Interessenten. Weil natürlich gibt es viele Fachvorträge, aber das Einzige, wo ich jetzt wirklich sehr, sehr versiert bin, ist ja nun mal mein eigenes Leben und das Leben als Praxisinhaberin und Mama und junge Zahnärztin auch noch. Von daher werde ich wahrscheinlich wieder darüber reden.
Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr von deinem Sonntag, von deinem wohlverdienten Sonntag klauen. Wir haben ja hier einen Sonntag gewählt. Ich hatte schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dachte mir, nein, ich klau dir Zeit mit deinem Sohn und deiner Familie.
Ach Quatsch, alles gut. Der schläft gerade. Also das ist zum Beispiel,
okay.
Dachte ich ja, 12 Uhr passt super, dann macht er Mittagsschlaf. Also alles
sehr gut.
Ja,
sehr gut. Sehr dann gefreut. Bin ich ja beruhigt. Ja, mich jetzt auch voll gefreut. Und wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg und für deine Ziele, die du dir gesteckt hast. Und ja, vielleicht auch einfach viel Freude beim Genießen des Jetzt-Zustands, weil du ja so meintest, dass eigentlich gerade ganz, ganz schön ist. Und
ja.
Das ist ja auch total toll zu hören.
Immer wieder weiter dran arbeiten und gucken, dass man da mental stark bleibt in der ganzen Geschichte. Genau, sich immer weiterentwickeln. Und da freue ich mich auch drauf und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde ja bei Instagram euch alle immer mitnehmen, jederzeit.
Ja, wir sind ganz gespannt.
Ja, danke, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Danke, dass du da warst. Alles Gute und bis bald.
Bis bald.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Sehr gerne könnt ihr mir natürlich auch immer gerne euer Feedback zur Folge hinterlassen. Schickt mir dazu gerne eine Mail an dentalstarter@web.de oder eine Nachricht bei Instagram. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal, eure Eva.